Hallo Leute, wir sind die Band Olympia und ihr seid bei krachfink.de. Mein Name ist Markus.
Mein Name ist Lukas.
Und ich bin Andi.
Und wir wünschen euch natürlich viel Spaß mit dem folgenden Podcast.
Wer ist denn bei Olympia dabei und was ist Bestandteil eurer Band?
Also jetzt hier im Raum sind sozusagen die drei Vocal Performer von Olympia, Lukas, Markus und Andy. Und um uns herum existiert noch eine mittlerweile doch recht große Band. Wir haben einen Gitarristen Kai, einen Schlagzeuger Timo, einen Bassisten Tim, eine Keyboarderin Ariane. Wir haben einen Sound Zauberer, der heißt Jurik. Wen haben wir noch? Leni, Managerin und Video- und Fotospezialistin. Genau, ja, das sind alle.
Ist ja total schön, dass du jetzt nicht nur Musiker und Musikerinnen aufgezählt hast, sondern auch die ganzen Leute außenrum. Das heißt, das nimmst du auch so wahr, dass das nicht nur aus denen besteht, die die Musik machen, sondern das Gesamtpaket entscheidend ist.
Absolut. Also jeder ist total maßgeblich daran beteiligt, dass die Sache überhaupt existieren kann. Ich gebe das Mikro mal rüber zu Lukas.
Ja, also Jurik und vor allem Lena sind halt genauso wichtig wie die Leute, die die Musik machen. So, ohne Lena würde das Ganze drumherum gar nicht funktionieren. Die ganze Planung. Jurik ist ja so gesehen als Audio-Engineer genauso Musiker wie alle anderen. Nur dass der vielleicht halt jetzt nicht direkt in Erscheinung tritt in den Musikvideos oder bei den Live-Performances später.
Er ist der Videothekar.
Ja, er ist Videothekar bei Rocky, ja genau, aber er ist genauso wichtig wie alle anderen, ja.
Und wann habt ihr angefangen, unter dem Namen Olympia, die Band, nicht das Sportfest, Musik zu machen zusammen?
Das geht sehr, sehr weit zurück eigentlich. Schon vor, also angefangen richtig zusammen Musik zu machen, haben wir vor nur mittlerweile ja, 10, 11, 12 Jahren ungefähr. Denn wir waren ja Teil der Rap-Formation, die Funkverteidiger damals, und haben so Deutschrap-Untergrund gemacht. Und daher kennen wir drei uns quasi auch. Nur damals, Lukas war quasi noch DJ, war unser DJ, und Andy und ich waren Rapper, also Untergrund-Deutschrapper. Und genau, vor ungefähr 4 Jahren war das, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt doch mal noch ein bisschen mehr ausloten, wo wir noch hingehen können und wie wir Emotionen noch besser verpacken können als das reine, wir battlen schlechte Rapper und dissen schlechte Rapper weg, weil das war dann für uns irgendwann nicht mehr, das war einfach gerade nicht mehr reizvoll.
Das heißt, wenn du Untergrund-Rapper jetzt sagst, dann meinst du mit deftigen Texten, die jetzt nicht gerade für die Massen tauglich waren, oder bezieht sich Untergrund auf erfolglos?
Das eine schließt das andere nicht aus, ne? Nee, also so, was wir gemacht haben, also wir waren auf jeden Fall so Wörter wie, also als Beispiel, wir haben nie zu krasse Schimpfwörter benutzt und so weiter. Die Art waren wir auch nicht. Man könnte sagen, so, wir haben so diesen 90er-Jahre-Charme, relativ verkifften Boom-Bap-Beats gemacht und so weiter und so fiktive Charaktere zerstört, quasi, weil die halt keine guten Rapper waren. So in dem Dreh. Aber wir haben uns nicht hingestellt und die ganze Zeit gerufen, hier, ich fick deine Mutter und ich verkaufe das Koks und so weiter. Diese Art Rapper waren wir halt auch nicht. Aber es hat halt, also es hat Spaß gemacht über die Zeit, wo wir es gemacht haben. So, wir sind auch deutschlandweit, Österreich, Schweiz, haben wir auch getourt, haben die großen Festivals mitgenommen, Splash gespielt, Tapefabrik gespielt, Hip-Hop-Camp in Tschechien und so weiter und so fort. Und wenn wir Alben gemacht haben, dann gab es dafür halt auch eine Nachfrage. Also es, ganz erfolglos würde ich es nicht nennen, aber chartrelevant waren wir halt auch nicht. Das ist dieser Art Untergrund, die zweifelsohne eine Szene hat, eine sehr loyale und auch eine coole Szene hat, aber die endet irgendwo. Irgendwo ist eine Linie gezogen und da kommt man halt auch nicht unbedingt großartig drüber hinaus.
Die Erfahrung im Umgang mit Worten, die merkt man euch auf jeden Fall an. Ein bisschen Hip-Hop ist natürlich auch irgendwie noch drin, auf eurem ersten Album. Habt ihr euch Olympia genannt, einfach auch aufgrund, ja, so ein bisschen diese verschiedenen Disziplinen, die es ja bei diesem Sportfest auch gibt, gibt es ja auch eigentlich auf eurer CD. Da kommt ja sehr viel zusammen.
Primär ist der Name entstanden, weil wir alle gern griechisch essen. Und dann sind wir auch durchaus bewegungsfreudige Männer mittleren Alters. Und der Name an und für sich kam uns in den Sinn, als wir einen Song gemacht hatten, der Olympia hieß. Der hat es dann nicht aufs Album geschafft, aber das war das erste Mal, dass wir mit dem Begriff Olympia quasi gespielt haben. Der gefiel uns dann tatsächlich auch als potenzieller Bandname sehr gut. Wir hatten, bis das ganze Ding spruchreif wurde, ein, zwei Namen vorher schon, die geheim sind. Olympia hat sich dann immer mehr als der Begriff herauskristallisiert, klanglich und vom Esprit irgendwie am besten zu uns passt. Und der würde halt auch sehr gut aussehen auf einem Rock am Ring Poster, ganz oben groß, eingerahmt zwischen Rammstein und Metallica.
In meinem Zweijahreswechsel. Das heißt, ihr denkt schon groß?
Manchmal sind wir auch ein paar Träumer, die dann, wenn die Realität zurückkehrt, manchmal ein bisschen den harten Boden der Tatsachen als schmerzhaft empfinden können. Aber dieses Großdenken und auch ein bisschen Fantast sein, sag ich mal, das ist ja auch Teil einfach der kreativen Motivation.
Du hast ja jetzt eben Hip-Hop erwähnt und gerade bei Hip-Hop, wenn ich da höre Hamburg, denke ich sofort an Hamburger Schule und auch jetzt bei diesen Informationen, die man immer über die Band bekommt, da stand dann die Hamburger Band Olympia. Und dann hat man ja so eine gewisse, da denkt man an T.S. Uhlmann oder sonst irgendwie was, ne? Und dann legt man die CD rein und der erste Song geht über Sommerferien in Berlin. Wieso singt denn eine Hamburger Band über Sommerferien in Berlin?
Das ist eigentlich ein Zufall gewesen. Es klang halt irgendwie auch ganz cool und irgendwie kann mit Berlin, kann man halt irgendwie was verbinden. So.
Ferien in der eigenen Stadt.
Ja, genau. Man. Und es ist so, Sommerferien in Hamburg klang auch nicht irgendwie, also so, das klang einfach nicht ganz so cool wie Berlin. So, also das haben wir tatsächlich mehr, es war Mittel zum Zweck.
Ich glaube, dass wenn man nicht in Berlin wohnt und nach Berlin reist im Sommer, dann hat Berlin auch so einen ganz bestimmten Flavor, den man vielleicht auch nur als Außenstehender irgendwie begreifen kann und irgendwie schwingt das bei diesem Song auch mit, wenn man das hört. So.
Das ganze Berlin-Thema kam auch, ehrlich gesagt, damit zustande, dass wir, glaube ich, die Zeile hatten, er schenkt ihr sein Herz. Und dann war es total naheliegend, als wir gemerkt haben, darauf reimt sich Prenzlauer Berg, dann einfach im Thema einfach weiterzumachen und zu sagen, okay, das Setting ist jetzt einfach in Berlin. Es hätte auch Wien sein können, ne? Also das. Ja, das stimmt.
Stimmt, aber Wien ist total oft eine Stadt, über die sehr viel gesungen wird. Und oft fragt man dann die Leute, wart ihr denn schon mal in Wien? Und dann sagen die, nee. Ich glaube, Wien und Berlin teilen sich so die Eigenschaft, dass man da sowas damit verbindet, ohne selbst dort gewesen zu sein oder es erlebt zu haben. Das ist eine sehr, ja, mit Emotionen belegte Städte, sagen wir es mal so. Ne?
Und wir haben das Gros des Textes haben wir, und jetzt kommt's, in Hamburg am Berliner Tor zu Ende geschrieben.
Ah, okay, klar.
So.
Was mir auch sofort aufgefallen ist, und da war ich über mich selbst so ein bisschen überrascht, ihr singt ja Sommerferien in Berlin und dann singt ihr Er liebt sie und sie liebt ihn. Und meine erste Reaktion war, ach ja, und was ist mit Er liebt ihn und sie liebt sie? Und das habt ihr dann aber später in den Strophen auch nochmal so als Variation mit drin, ne? Mich würde einfach wirklich eine ernsthafte Antwort interessieren, habt ihr das sofort intuitiv geschrieben oder habt ihr nochmal drüber nachgedacht und gedacht, nee, das machen wir jetzt einfach so total offen?
Das kam uns sofort in den Sinn. Das ist neben der uns sehr wichtigen, inkludierenden, inhaltlichen Ebene, ist das auch, wenn man jetzt nochmal Bezug auf unsere Hip-Hop-Schule nimmt, auch total naheliegend, dass wir einfach auch mit Silben spielen. Und das ist so klar, wenn man sich viel mit Reimerei beschäftigt, der Gedankengang Berlin, er liebt ihn, das macht einfach auch klanglich total Sinn. Also das war der perfekte Song, um genau alle Leute oder fast alle Leute da zu inkludieren. Würde man jetzt sagen, man zählt alle Menschen auf, die existieren, dann wäre das sehr schwierig in den Popsong einzubauen. Aber bei dem Song sind wir doch sehr zufrieden, wie wir zumindest über das normale Er liebt sie ein Stückchen hinausgegangen sind, ohne dass es jetzt wie eine wissenschaftliche Abarbeitung klingt.
Ich freue mich, dass dir Popsong so locker über die Lippen gegangen ist. Hast du da eine durchweg positive Assoziation mit dem Genre Pop?
Also mittlerweile ja, weil wir, also damals war die Popmusik für uns ja eigentlich das Feindbild Nummer eins. Da hieß es, da war immer schnell gesagt, also zu Rap-Zeiten, da war dann immer schnell gesagt so, ey, ja, Pop, das ist so seelenloser Quatsch, der Hauptsache jedem gefällt. Und als wir dann aber angefangen haben, uns selbst strukturell damit zu beschäftigen oder mit den Strukturen von einem Popsong zu beschäftigen und wie wir mit Hilfe von Reduktion Emotionen quasi transportieren können, haben wir bemerkt, so zum Ende ist Pop das, was man draus macht. Und das, was wir draus machen, ist eine Auslegung, wo wir sagen, so voll cool, geiler Pop. So, und das können wir auch völlig schmerzfrei sagen. So. Also wir säuseln ja nicht irgendwas dahin, um Hauptsache allen zu gefallen.
Im Gegenteil, ich finde jetzt gerade bei dem, also wenn man jetzt wirklich mal so das Album durchgeht im Kopf, bei dem Song Ostseeträume fällt es total auf, dass es eigentlich spaßig klingt und auch so, da kann man sehr gut dazu klatschen, tanzen, Spaß haben, aber eigentlich ist es ja ein bitterböser Song, der wirklich abgefedert wird durch diese leichten Melodien. Macht ihr das auch ganz bewusst so, dass ihr sagt, okay, verbal sind wir ganz konkret und da gibt es einfach auch mal teilweise richtig aufs Maul, aber wir federn das so ein bisschen ab mit Pop.
Unbedingt, auf jeden Fall. Also so, dass da eine gewisse Eingängigkeit halt bleibt. So. Und also so was, das Letzte, was wir wollen als Band, ist den Hörer dauerhaft aufzufordern, so krass mitzudenken und sich damit unbedingt auseinanderzusetzen, was wir jetzt von ihm wollen. So. Wir transportieren das halt quasi in den Texten. Nebenbei wollen wir da eine Message mitliefern. So. Es soll aber auch tanzbar sein. So. Zur Revolution sollte man sich im Bestfall doch auch hinklatschen und tanzen dürfen, so, ohne es die ganze Zeit auf die Stirn genagelt zu bekommen, so wie scheiße alles ist. So.
Ich habe jetzt ganz oft gelesen, irgendwo, wenn es um euch ging, so dieses Schlagwort NDW, Neue Deutsche Welle. Und habe mir mal überlegt, was ich denn damit verbinde. Und eigentlich ist es genau das, was du jetzt eben gesagt hast, nämlich diesen Umgang mit Parolen auf so eine ganz andere Art. Also wenn ich jetzt an euren Song denke, Die Kohle deiner Eltern, das ist jetzt für mich der Song, den ich jetzt am ehesten mit Neue Deutsche Welle irgendwie assoziieren würde, dann ist es ja, wenn man es ganz genau nimmt, ein politischer Song, der aber so lockerflockig formuliert ist und tanzbar, wie das früher eigentlich, also wenn man jetzt an Rio Reiser denkt, keine Ahnung, König von Deutschland oder solche Songs, die man ja eigentlich als positiv in Erinnerung behält und aber trotzdem einen politischen Unterton haben, ne?
Wenn man, sagen wir mal, kantige Themen auch in ein kantiges Soundkostüm steckt, dann ist man am ehesten auch schon wieder eigentlich bei Rapmusik. Und wir wollen auf jeden Fall Musik machen, die einfach schöngeistig klingt, die einem ein gutes Gefühl gibt, gute Vibrations verbreitet, aber natürlich im Idealfall nicht die naheliegendsten Themen die ganze Zeit behandelt. Wir wollen schon auch ein bisschen was von der sogenannten Deepness, die man auch aus dem Rap kennt, irgendwo in die sogenannte Popmusik mit einfließen lassen.
Was würdet ihr jetzt sagen, habt ihr euch überhaupt irgendwie was abgeguckt von der Neuen Deutschen Welle und wenn was, was ist da attraktiv für euch?
Also generell ist erstmal dieses, also wir haben da so unsere Meinung dazu, also wir finden, in unserer Musik sind natürlich Sachen, wo man sagt, okay, dieser Neue Deutsche Welle-Vergleich ist da zu ziehen und da gibt es bestimmt Schnittstellen, aber wir haben ja auch so viele Elemente von so Post-Punk oder generell halt diesem ganzen New-Wave-Begriff drin, Rockmusik der 90er kommt da noch mit durch. Bei der Neuen Deutschen Welle finden wir zum Beispiel, dass wir uns von 90% dem, was Neue Deutsche Welle ist, eigentlich distanzieren wollen. So, das ist sowas, also wir denken da an sowas wie Fräulein Menke oder Markus mit Ich will Spaß und so weiter. Viel von dem NDW-Ding war damals auch einfach schlichtweg Quatsch. So. Und das ist uns dann so, also wir schauen immer tunlichst, dass wir nicht so krass reduziert werden auf dieses NDW-Ding irgendwie. Und das können wir halt nur im Laufe der Zeit quasi unter Beweis stellen, dass es nicht das ist. So. Und ansonsten so eigentlich die Musik, die bei uns gerade hinten rauskommt, wenn wir fertig sind mit allem, das ist Musik, die wir teils aus unserer Jugend kennen, weil es im Radio lief und so weiter. Da kommen natürlich auch diese Einflüsse mit durch. Musik, die wir halt selbst auch irgendwie mal gefeiert haben, die dann aber irgendwie ins Hintertreffen geraten ist. Und seitdem wir uns da jetzt öffnen der ganzen Sache, kommt das halt so. Das sind einfach Echos aus einer anderen Zeit, die dann da jetzt wieder rauskommen bei uns auf der Suche nach unserer eigenen Musik, die da quasi sich auch schon, also schon viele Genres mixt, sich aber über die Dauer zu einem eigenen Genre entwickeln darf.
Das heißt, die richtige Balance ist euch schon sehr wichtig. Wie weit wägt ihr da ab, dass es entweder nicht zu platt-party-mäßig wird, aber natürlich auch nicht so bierernst, dass man es vielleicht gar nicht mehr aufnehmen kann?
Das sind die Texte auf jeden Fall. So, das ist immer steht und fällt, finde ich, mit den Texten. Es kann gerne mal bierzeltmäßig platt klingen, wenn der Text dann aber noch eine Überraschung und eine intellektuelle, kleine intellektuelle Quest irgendwie mit sich bringt, dann kann es perfekt werden.
Wie kann man sich das vorstellen? Kommen da dann mehrere Leute aus eurer Band an und ihr sitzt wie in einer Selbsthilfegruppe mit euren Texten da und lest euch die gegenseitig vor und wägt es ab? Oder wie verteilt ihr das?
Wir sitzen maximalst zu dritt da und spielen uns einfach Ideen hin und her. Wir haben gemerkt, dass das gemeinsame Texten die Sache extremst beschleunigt und wir viel schneller merken, wenn Sachen in eine falsche Richtung laufen. Wenn du alleine was schreibst, dann hast du gar nicht diesen Blick aus mehreren Winkeln auf eine Sache, dann kann man sich schnell verrennen in einem Thema, wo der andere dann sagen würde, nee, lass das doch vielleicht so machen. Also eigentlich sitzen wir nur da und unterhalten uns, schreiben dann Ideen auf. Das geht auch ziemlich schnell. Bei schönem Wetter sind wir auch viel draußen und texten draußen, laufen dann rum, wie so ein paar Jugendliche mit der Bluetooth-Box. Genau, also das ist ein sehr entspanntes, gemeinschaftliches Texten.
Musstet ihr da erst hinkommen als Band, um gemeinschaftlich zusammen zu texten? Das klingt ja jetzt sehr harmonisch. Normalerweise denkt man ja, wenn jetzt drei Gehirne zusammenkommen und jeder will irgendwie was texten, dann wird es in der Regel nicht so gut.
Da kennen wir uns halt schon wirklich extrem lang, was das angeht und sind auch, was unser großer Vorteil ist, extrem egofrei. Also es ist zum Beispiel, dem einen ist es scheißegal, ob er da gerade mehr für geschrieben hat oder weniger für geschrieben hat oder sonst was, wenn zum Ende, wenn wir sagen so, ey, das Ding ist cool, das ist genau der Text, den wir wollten, so dann ist es cool, dann ist es auch ein Produkt von uns allen irgendwie. Also so eine Egofreiheit ist uns da extrem wichtig, dass wir die bessere Idee einfach immer zulassen und die nicht so gute Idee schnell auch wegstreichen. Wir haben auf jeden Fall viel mehr Songs weggestrichen als geschrieben.
Was mir besonders gut an dem Album gefällt, ist, dass es wirklich sehr variantenreich ist. Und irgendwie kriegt ihr das aber alles auf einem guten Niveau hin. Also es ist nicht so, dass man sagt, also jetzt so diese in die Punk gehende Schiene, die können sie jetzt nicht so gut, sondern es ist alles gleichbleibend gut. Aber wie viel ist denn von Olympia auch irgendwie Verweigerung? Weil ihr hättet ja auch sagen können, nö, wir machen jetzt eine Schiene und die ziehen wir jetzt durch.
Ich glaube, wir bringen alle drei verschiedene Einflüsse in die ganze Sache rein. Und es ist irgendwie auch schwierig, eine Schiene durchzufahren, womit auch alle drei von uns irgendwie happy sind. Und also ich persönlich finde halt diese Vielfältigkeit von der Musik auch das Spannende an der ganzen Olympia-Sache und auch, dass wir uns darin ausleben können. Und natürlich jetzt die 4 Jahre, die wir an der ganzen Sache gearbeitet haben, die hat ja auch sehr viele Möglichkeiten zum Ausprobieren und zu gucken. Und dadurch hat sich halt auch diese Vielfältigkeit der Musik einfach ergeben. Und wir sind halt auch so bunt als Gruppe und das spiegelt das halt wieder.
Ihr habt eben gerade gesagt, wir laufen dann mit der Bluetooth-Box wie so Jugendliche durch die Gegend. Und ich hatte so einen kleinen Ertapptheitsmoment bei eurer Platte, nämlich bei dem Song Teenage Pizza Horrorfilm. Da habe ich mich da ertappt gefühlt, weil ich dachte, ja, mache ich eigentlich heute auch noch und ich bin bei Weitem keine Teenagerin mehr. Also inwieweit ist denn auch, oder sagen wir mal so, es kommt sehr oft auf eurem Album vor, dass ich so das Gefühl habe, da geht es auch viel um Jugend und um, wie es damals war, als man Kind und Jugendlicher war. Liege ich da richtig oder interpretiere ich da jetzt irgendwas rein?
Nee, das ist vollkommen richtig. Also wir arbeiten viele Sachen auf, so zum Beispiel in Teenage-Pizza-Horrorfilm arbeiten wir auf eine komische Art und Weise oder auf eine eher lustige Art und Weise das Thema Ausgrenzung auf. Quasi eigentlich Ähnliches wie Rocky macht, in etwas schwerer, macht Teenage-Pizza-Horrorfilm in eigentlich sehr beschwingt und lustig einfach so. Es verpackt das in so einen kleinen Witz quasi. Und oft eigentlich denken wir schon über unsere Herkunft nach und verarbeiten das dann auch in den Texten so. Ist auch bei dem Schulhof-Song und so weiter. Es kommt ja immer mal vor so oder blitzt immer durch.
Ja, und vor allem, ich glaube, dieses Gefühl von der Jugend und das ist auch so ein bisschen so der Lifestyle von uns drei, den wir halt auch so in unserem Alltag fahren. So, ich meine, wir sind fast 40, aber wir machen halt immer noch ziemlich bekloppten Scheiß so. Wir verweigern uns auch irgendwie erwachsen zu werden und das hört man halt in manchen Songs auch ganz deutlich raus.
Ich dachte, ich habe jetzt auch mit Verweigerung wirklich nicht nur ausschließlich die so ein Festlegen auf einen Stil gemeint, sondern wirklich auch so ein bisschen, nö, wir machen das jetzt genauso, wie wir es damals gemacht haben.
Diese kleinen Referenzen mit Schulzeit und Jugendlichsein etc., das sind halt auch passende Themengebiete einfach fürs Debütalbum. Also das heißt jetzt nicht, dass das eine unserer dauerhaften inhaltlichen Grundsäulen sind, die wir dann auch zum Beispiel auf dem zweiten Album die ganze Zeit auch wieder ausfahren. Das ist fürs Debütalbum, ist das einfach total sinnvoll. Man kann auch in dieses Außenseitertum, kann man auch unsere Situation generell in der sogenannten Musikbranche reininterpretieren. Da sind wir ja auch mehr oder weniger wie Außenseiter jetzt aus dem Untergrundrap hin zu einer etwas, sagen wir mal, weniger klar definierten Szene übergelaufen, wenn man das so nennen möchte. Also das hat sehr viel Interpretationsspielraum auf jeden Fall.
Ich finde auch so, dass es uns einfach jugendlich hält, die Art, wie wir da rangehen. Und das ist halt so cool. Irgendwie, wir entdecken ja mit der Ausführung, wie wir da jetzt rangehen an die Musik, entdecken wir ja uns selbst im Kontext der Musik komplett neu und erfinden uns auch komplett neu. Und das macht so viel Spaß, wie als wir damals angefangen haben, überhaupt das erste Mal Musik aufzunehmen und zu machen und zu merken, so, oh geil, das sind wir, das ist ja super fett. Deswegen sind halt auch so viele verschiedene Styles, die wir da drauf klatschen, so. Und alles vermischen, alles, was geil ist, was flasht, was Spaß macht und genügend Tiefgang natürlich hat, so, das ist Olympia. Und der Scheiß hält uns jung.
Ja, und diese ganze Vielfältigkeit, wir haben uns natürlich früher auch gefragt, ob das zusammenpasst, aber wir haben spätestens bei den Live-Proben gemerkt, dass sich das alles fügt und alles miteinander funktioniert und also wir sind da guter Dinge, dass das halt ein guter Fahrplan ist.
Passt auf jeden Fall total zusammen. Ich habe mich gerade bei Rocky so gefragt, also weil ich ja dann wieder so einen kleinen Impuls bekommen habe. Man hat ja so eine Emotion, also das, was ihr da aufmacht, ist ja eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, ist es ja ein kein großartiges Thema, aber ihr macht da so diese Erinnerung auf, wenn man früher als Jugendliche so durch die Videothek gelaufen ist und die abgekrabbelten Schlüsselanhänger da abgemacht hat und wie man dann so aufgeregt war und hoffentlich ist der neue Rocky da, dann nehme ich den gleich mit. Und dann waren da immer so krummelige Personen, die irgendwie Kette geraucht haben und einem dann gesagt haben, ja, nimm mal hier den da mit, Otto Walkes, der Katastrophenfilm, ist super lustig. Und das war so, ich habe dann sofort ganz viele Erinnerungen bekommen und habt ihr die gleich so parat oder ist das sowas, wo man dann so im Kreativprozess irgendwie immer mehr reintaucht und auf einmal merkt, ja, weißt du noch, damals haben wir Rocky geguckt, ja, lass doch da mal was machen.
Der Song Rocky zum Beispiel, die Grundidee dazu ist tatsächlich entstanden, als wir drei joggen waren. Das Wetter war nicht besonders gut und wir hatten da so ein richtiges Rocky-Feeling. Wir haben uns da ganz gut gegenseitig hochgepusht, Treppe hochrennen, da lang sprinten, dies, das. Und das war einfach so ein gewisses Rocky-Feeling, was wir dann so hatten. Und beim Laufen hat, glaube ich, einer von uns sowas gesagt, mal einen Rocky-Song machen, das wäre doch voll geil. Und als wir dann zurück waren, haben wir dann auch straight damit losgelegt und dann war der Song plötzlich fertig.
Was ist denn das Beste an Rocky, wenn man singt, ich will so sein wie Rocky?
Ja, also Rocky ist, genau, Motivation bringt es da ziemlich auf den Punkt. Also in so ziemlich jedem Box-Gym hängt ein Rocky-Poster. Wenn man bei YouTube sich die Trainingssequenzen von Rocky anguckt, die sind da tausendfach hochgeladen, da schreiben Millionen Menschen drunter, ja geil, das gucke ich mir an, bevor ich zum Sport gehe. Also das hat einen ganz eigenen Charme irgendwie. Also das ist schon, das pusht einen schon, wenn man für sowas empfänglich ist natürlich.
Und wart ihr wirklich alle früher Rocky-Fans? Ihr merkt schon, ich habe mich ein bisschen festgebissen an dem Rocky-Thema.
Ja, ich glaube in unserer Film, also unser das, was wir uns da reingezogen haben über die Jahre, war, glaube ich, Rocky für uns alle so ein wichtiger Film. So von diesem Underdog, der sich irgendwie ein Ziel setzt so und sich da durchkämpft. So, und das passt, glaube ich, zu allen von uns dreien.
Wobei ich für meinen Teil zum Beispiel die Rocky-Sachen viel, viel später erst richtig aktiv mir reingezogen habe. Aber also Rocky steht auch halt einfach für was, ne? So, das ist so, der ist so stellvertretend für quasi. Und das ist ein dankbarer Name auch.
Ja, das hängt dann natürlich auch damit zusammen, dass wir halt auch viel Popkultur, was ja auch Film und Musik beinhaltet, verarbeiten aus unserer Kindheit so. Und da ist halt Rocky, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt.
Ich hätte drei Fragen über die Filmreihe Rocky und die erste wäre, wie viele Teile der Filmreihe gibt es denn insgesamt?
Erstmal prinzipiell 5 Teile, Rocky 1 bis 5. Dann gibt es den Rocky Balboa-Film, der ist deutlich später entstanden. Und dann gibt es noch die Spin-off-Movies Creed.
Und wie viel sind es insgesamt?
Da wären wir quasi bei 6 klassischen Rocky-Filmen. Und dann noch den zwei Creed-Filmen, wenn man die mitzählt, wären es dann quasi 8.
Super, sehr differenzierte und professionelle Antwort, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe wirklich gedacht, es wären weniger.
Noch mehr weiß ich über Jackie Chan-Filme. Also wenn du da noch, wenn du da noch ein Quiz vorbereitet hast, immer her damit.
Könnt ihr ja dann auf der nächsten Platte einen Film über den, einen Song über den machen, dann kann ich da gerne was nachreichen.
Das ist eine fantastische Idee.
Jackie. Ja, ne? Sylvester Stallone hat das Drehbuch geschrieben, richtig oder falsch?
Richtig.
Absurd, oder?
Er hat sogar noch viel mehr. Er hat ja gesagt, wir machen den Film nicht, wenn ich da auch nicht mitspiele und so weiter. Das ist, waren ja andere Schauspieler eigentlich geplant quasi, wo auch der Andi noch viel mehr weiß dazu.
Ja, aber auch nicht so viel mehr. Das war schon gut auf den Punkt gebracht, gerade von Markus.
Ja, aber krass, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich dachte wirklich, der wäre da so irgendwie reingestolpert und hätte...
Nee, das war alles sein Baby. Das war alles seine Idee.
Stallone ist, weil der ja oft auch mit Schwarzenegger verglichen wird, weil die in einer ähnlichen Ära ähnliche, sagen wir mal, Alpha-Male-Fantasien in ihren Filmen ausgelebt haben. Stallone ist viel facettenreicher. Der hat auch, ich weiß jetzt nicht genau, bei welchem genau, auch bei einem dieser John Travolta-Tanzfilme Regie geführt und das Drehbuch geschrieben. Das ist ziemlich verblüffend, was der alles so auch so mehr oder weniger hinter den Kulissen kreativ gemacht hat. Auch die Rambo-Sachen, ich glaube, das ist auch, die Skripte sind auch von ihm und so. Also Stallone ist ein sehr spannender, facettenreicher Künstler.
Sehr interessant. Ich habe noch einen letzten Fakt, oder vielleicht ist es auch eine Lüge. Charlie Chaplin und Elvis mochten den Film.
Ich glaube, da hast du uns jetzt gekriegt.
Oh, schwierig.
Aber Andi rattert noch.
Professor.
Also, schwierig. In Rocky 4, Auge des Tigers, da stirbt ja der Apollo Creed. Und vor dem Kampf tritt James Brown auf. Hat der Elvis noch gelebt? Weil natürlich wäre es viel geiler, wenn da auch sogar Elvis noch mit aufgetreten wäre. Vielleicht war er auch sauer, dass er nicht im Film mit ist. Hat das ganz schwer einzuschätzen.
Damals.
In den 80ern, glaube ich, oder?
Ist er nicht in den 70ern?
In den frühen 80ern. Auch Charlie Chaplin, wüsste ich jetzt auch nicht, wie lange er auf Erden war, sozusagen. Also, das ist wirklich eine sehr knifflige Frage.
Also laut meinen Recherchen, ja. Das finde ich auch total absurd. Also, die mochten beide den Film und Elvis hat ihn angeblich zusammen mit Stallone noch wenige Monate bevor er gestorben ist geschaut und gesagt, guter Film.
Das ist ja
70, übelst cool.
Elvis hat ja auch Karate gemacht. Also klar, nee, also mit Elvis, das verstehe ich tatsächlich, wenn ich jetzt eine Weile drüber nachdenke.
Das wusste ich jetzt nicht, dass Elvis Karate gemacht hat.
Also wenn ihr noch einen Experten für Film und Fernsehen braucht, ihr könnt gerne Andis Kontaktdaten bekommen.
Ja, das
ist cool. Bei einem Konzert, wenn es dann losgeht von uns, kann man sich das abholen. kann man mit einer Fachfrage kommen.
Du hast jetzt gerade erwähnt Konzert. Konzert ist ja jetzt aktuell nicht so leicht planbar. Was sind denn so generell eure Pläne jetzt? Was wollt ihr jetzt erstmal durchziehen mit Olympia? Was
Rock
jetzt auch
am
geht?
Ring, Rock im Park, hier in Hamburg diese große Bühne, wo Joe Cocker damals war. Nee, natürlich denken wir, also wir, das war jetzt natürlich
Langzeitziele waren das jetzt.
Ja, das war Langzeitziele, aber definitiv Ziele. Und wir haben schon vor, uns mit der Musik auch durchzusetzen. Wir sehen halt in der ganzen Sache jetzt natürlich nicht zwanghaft einen großen Bildungsauftrag oder sonst was, aber wir wollen schon gern auch zum Mitdenken anregen mit der Musik und was nicht bedeutet, dass wir die Leute, wie gesagt, erziehen wollen oder so. Aber einfach was mitgeben, was tanzbar rübergebracht ist, so, wozu man Spaß haben kann, was man beiläufig laufen lassen kann, womit man sich aber auch krasser auseinandersetzen kann und identifizieren kann. Große Plattform wollen wir gerne mitnehmen, dass die Musik noch viel weiter gespreadet wird und wir aus dieser Bubble von unseren ehemaligen Rap-Leuten uns da auch noch weiter lösen im Laufe der Zeit. Und ja, natürlich ist da das benötigte Tool, das Live-Spielen, und demzufolge schlussfolgern wir natürlich, dass wir viel live spielen werden, wollen und es auch machen. Contra Promotion haben wir eine coole Booking-Agentur, die sich auf jeden Fall auch schon im Augenblick auch natürlich darum kümmern, dass sobald das losgeht, dass wir da auch am Start sind, so, um uns da durchzusetzen und möglichst vielen Leuten live einen geilen Abend zu machen.
Bin ich mir sicher, dass das live wunderbar funktionieren wird. Ich finde aber, dass es auch wirklich zu Hause auf Platte schon richtig gut funktioniert. Also Glück gehabt für euch, dass geil, es gut ja. ist. Jetzt haben wir schon ein paar Mal gesagt, ihr wollt die Leute nicht erziehen. Ihr wollt nicht irgendwie jetzt sagen, so, das sind die Parolen. Vielleicht könnt ihr mal so als bestes, schlechtes Vorbild vorangehen und jeder von euch sagt mal, was ist so das Unvernünftigste, was ihr denn macht, so ganz bewusst?
Also was man generell, das trifft auf uns alle drei zu, was wir, welcher Sache wir uns tatsächlich schuldig gemacht haben, ist, dass wir jetzt sehr lange voller Idealismus diese Platte gemacht haben, jahrelang an einer Neuauslegung unserer Kunst gearbeitet haben, ohne dass Geld reingekommen ist mit der Kunst. Wir machen uns auf jeden Fall eines ziemlich überzeugten Idealismus schuldig.
Ganz banal, aber wenn ich merke, dass Sachen kaputt gehen, lasse ich die manchmal so lange weiterlaufen, bis sie dann ganz kaputt sind. Das ist ein bisschen blöd. Und daran müsste man mal arbeiten. Zum Beispiel mein Synthesizer.
Ja, mich holt manchmal meine Faulheit ein, was Aufräumen oder Sachen erledigen angeht, aber ich glaube, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir fatal irgendwas falsch machen.
Aber eine gute Frage irgendwie, ist ein bisschen fies, aber irgendwie eigentlich gar nicht so verkehrt, so mit dem Rauchen haben wir
aufgehört
auf jeden Fall, das war eine sehr unvernünftige Sache.
Also man kann ja gerade auch nicht viele unvernünftige Sachen machen, das ist ja das Problem. Ja. Also wenn wieder alles normal ist, dann kannst du uns gerne nochmal fragen. Da fallen mir dann bestimmt schon ein paar Sachen ein, aber jetzt gerade...
Ihr verlost gerade bei euch irgendwie ein Tape mit einem Walkman. Was muss man machen?
Das ist unvernünftig, dieser geile Walkman. Ah, das ist wirklich blöd, ey. Sprich uns nicht drauf an.
Das sind wirklich Sachen, da ärgert man sich später, wenn du die Scheiße dann weggegeben hast, die du jetzt denkst, dass du sie nicht brauchst. Ne?
Ja, Andi war da echt ziemlich gepisst zum Ende.
Das war schon ärgerlich, aber so als kleiner Fun Fact, wir haben 2 Stück von dem Walkman.
Okay. Der zweite wird definitiv nicht verlost.
Und weil ihr jetzt gerade gesagt habt, fies, ich finde den Namen irgendwie fies, weil ich muss sofort bei Olympia, die Band, nicht das Sportfest, muss ich sofort an hier Bundesjugendspiele denken und an die Tatsache, dass ich nie eine Ehrenurkunde bekommen habe. Oh. Von daher zieht mich das total runter.
Ist nicht der olympische Gedanke, war das nicht dieses Dabeisein ist alles? Ja. Oder ja, ne?
Nee, Gewinn ist alles, ist glaube ich. Die haben die, glaube ich, erneuert. Ich glaube, Gewinn ist alles, heißt jetzt.
Also Gewinn ist alles klingt auf jeden Fall nicht schön. Das hat irgendwie keinen schönen Vibe irgendwie.
Das stimmt. Das stimmt auch im Leben sowieso nicht, aber bei den Bundesjugendspielen war das doch so, oder? Seid ihr mit Sieger oder mit Ehrenurkunden nach Hause gegangen?
Also ich glaube auch dieser Wettbewerbgedanke, der ist gar nicht so, ist gar nicht so wichtig für uns, sondern wenn man Olympia irgendwie einbezieht, ist es eher so, dass man sich ein Ziel setzt und dafür halt ja nicht kämpfen, aber dafür immer was macht so und auch auf die Schnauze fällt und wieder aufsteht und diese auf die Schnauze fallen, ist uns einfach so oft gefallen, passiert und wir haben halt gemerkt, dass uns irgendwas antreibt und so, ja, also imaginär haben wir uns vorgestellt, so dieses Dabeisein ist alles und dieses große Ziel Olympia, so dass das irgendwie zu uns passt, so weil wir uns auch immer große Ziele gesetzt haben, die uns angetrieben haben und jedes Mal, wie wir in ein Loch gefallen sind, hat uns das auch wieder rausgeholt. So.
Das heißt, so wie du es jetzt definiert hast, kann man wirklich Olympia mit Leben austauschen und dann stimmt's. Dabeisein ist alles und.
Ja, genau. Es ist nicht so dieser Wettbewerb, sondern es ist ein Ziel zu setzen, irgendwo dabei zu sein und irgendwas zu erreichen und dafür auch vieles aufzugeben und vieles zu machen. Und das ist halt für uns auch mal gut gewesen, um Niederlagen quasi sich einzugestehen und darüber hinwegzusehen und weiterzumachen.
Aber wobei sich natürlich die Frage stellt, dieses Dabeisein ist alles, das ist natürlich schön und gut so. Aber zu welchem Zweck ist man eigentlich dabei? Und ich glaube, da kommt man dann zum Ende doch zu dem Punkt, man ist ja dabei, um zu gewinnen. Vielleicht könnte man diesen Dabeisein ist alles noch erweitern mit einem Komma dahinter und dann und gewinnen oder dabei sein ist alles, aber gewinnen ist auch geil. So, also man macht es ja irgendwie schon, um zu gewinnen. So irgendwie. Und natürlich würden wir uns zum Beispiel freuen, wenn wir 1000 Platten mehr verkaufen als von der letzten oder sowas irgendwie. Das ist ja dann auch ein Gewinn so irgendwie. Die Frage ist, ja. mit welchen Mitteln will man gewinnen so irgendwie? Mit welchen welche Tools bedient man sich?
Naja, wenn man das, den Gewinn kann man ja auslegen als diese große Show auf dem Rock am Ring. Und aber auf dem Weg zum Gewinn passieren so viele Sachen, die auch, ja, man wird besser und man hat ja ganz viele kleine Gewinne so. Und es ist immer ganz gut, ein großes Ziel zu haben, was halt vielleicht auch völlig übertrieben ist.
Ja, und es geht auch um die Definition von Gewinn, weil jetzt, wenn du sagst, Rock am Ring ist für den einen absolut Traum und für den anderen ist es der Beginn vom Ende, ne?
Also ich glaube, der monetäre Gewinn ist jetzt nicht das, was uns antreibt, sondern wir wollen es dann einfach ausleben und bunt sein und für unsere Musik leben. Und das ist halt, glaube ich, so der Gewinn und das Ziel, was uns halt dahin treibt.
Schöne letzte Worte nochmal über den Gewinn. Hat es euch ein bisschen Spaß gemacht?
Total.
Ja, das war cool. Das war super.
Ja, schön.